Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zeit, den Bogen in die Gegenwart zu schlagen und über die heutige Rechte und ihren Zugriff auf die Kinderliteratur zu sprechen. Caroline Röder ist Professorin für Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg mit einem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendliteraturforschung. Ich habe sie gefragt, Frau Röder, gibt es so etwas wie eine Kinderliteratur der neuen Rechten?
Man kann sagen ja und nein. Also es gibt bisher noch sehr wenige kinderliterarische Texte, die man der neuen Rechten zuschreiben könnte. Zumindest sind sie mir nicht bekannt. Und vielleicht gibt es auf ultrarechten Plattformen solche Angebote, aber das weiß ich nicht. Allerdings ist es anders, wenn wir uns über Jugendliteratur unterhalten. Da gibt es erstens natürlich eine Schnittmenge mit dem allgemeinliterarischen Markt. Und hier gibt es neue rechte Literatur. Und dann gibt es natürlich für die Jugendliteratur auch andere Medien, in denen diese Literatur verbreitet wird. Und das wäre unter anderem zum Beispiel die Musikszene und der Rechtsrock. Wobei man nicht jetzt die ganze Rechtsrock-Szene verteufeln sollte, aber hier finden Sie richtig Jugendliteratur, Medien, die rechtsgerichtet ist.
Mir fällt jetzt der Antaios Verlag ein, der ja ein bekanntes Beispiel ist für einen Verlag, der neurechte Literatur veröffentlicht. Erscheinen dort auch Kinder- oder jugendliterarische Titel?
Nein, der Antaios Verlag hat keine Kinder- und jugendliterarischen Titel im Programm. Allerdings haben sie Empfehlungslisten für Kinder- und Jugendliteratur bzw. sogenannte Erziehungsratgeber. Und da sticht ein Band hervor von Ellen Kositzer und Caroline Sommerfeld. Das sind zwei Autoren, die sich auch dezidiert zur rechten Szene rechnen. Und die empfehlen Kinder- und Jugendliteratur. Ich würde sagen, es ist eine politische Schrift, die versucht, massiv Meinungslenkung zu machen mittels Literatur.
Vielleicht auch vom Antaios Verlag abgesehen. Welche Kinder- und Jugendliteratur wird denn von der neuen Rechten propagiert?
Das ist eine wilde Mischung. Aber diese wilde Mischung ist nicht rein zufällig, sondern die entspricht eben dieser rechten Programmatik. Zum einen haben sie Sagen, Märchen, im rechten Gedankengut werden die sozusagen zur volkstümlichen Literatur gerechnet. Also sie finden dort Grimm und Hauff und Schwab als Sagenstoffe. Die werden propagiert als gute Vorlesestoffe und gute Literatur. Dann bezieht man sich auf Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Und hier sind das meistens Texte, die zum Beispiel im NS auch als hoffähig galten, also Hermann Löns zum Beispiel. Es wird zum Beispiel auch Karl May empfohlen, das war der Lieblingsautor von Adolf Hitler. Also Sie sehen, so im Schlagschatten taucht dann rechtes Gedankengut auf, ohne dass die Titel das wirklich verkörpern. Und dann haben Sie auch Titel, die sehr altbekannt sind und die eher so traditionelle Familienbilder, traditionelle Genderrollen vorstellen, endet pleiten. Und schließlich, und das ist das Interessante, besteht diese Kinder- und Jugendliteratur auch in einer Form der Abgrenzung. Es wird ganz, ganz deutlich gemacht, was man alles nicht möchte. Und diese Texte, die man nicht möchte, das sind Texte, die sich beschäftigen mit zum Beispiel Diversität, mit kultureller Vielfalt, mit Transgender und solche Fragen. Und es werden auch Titel öffentlich genannt und es wird vor ihnen gewarnt.
Frau Röder, ich würde gerne noch ein konkretes Beispiel aufgreifen, und zwar ein Beispiel für die Schwierigkeiten, die es mit Klassikern geben kann. Da gibt es ja im Moment eine Debatte über Ottfried Preußler. Ein Gymnasium in Pulach will sich umbenennen, weil Preußler in seiner Jugend überzeugter Nazi war und auch wegen einiger Dinge in seinen Büchern. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, über Preußlers Verstrickungen, über seine Bücher. Interessant ist aber, wie die AfD auf diese Debatte aufgesprungen ist. Mögen Sie das vielleicht mal nachskizzieren?
Eigentlich ist der Vorgang, dass eine Schule sich mit ihrem Namensgeber auseinandersetzt, ein unterstützenswerter Vorgang. Und es wäre vielleicht auch nur eine Zeitungsnotiz wert. Aber Sie sehen ja, dass eine regelrechte Empörungskampagne jetzt initiiert wird. Das Ganze läuft jetzt so unter dem Stichwort Die kleine Hexe, also ein Titel von Preußler, wird jetzt auf diesem Scheiterhaufen der Wokeness verbrannt. Also das ist völlig überhitzt. Wenn man sich diese Debatte ansieht, dann sieht man auch, dass es nicht um Inhalte geht. Die Menschen, die auch die Journalisten, die darüber schreiben, setzen sich nicht zum Beispiel mit dem Titel auseinander, um den es geht, nämlich dieses Erntelager Geier, das Preußler Anfang der 40er Jahre oder Ende der 40er Jahre, wurde es dann publiziert, geschrieben hat und was ein regelrechter propagandistischer HJ-Roman ist. Und Preußler war verstrickt in den NS. Er war auch Mitglied in der NSDAP. Aber worüber jetzt ja auch gestritten wird, ist, dass er sich nach dem Krieg nicht sehr viel dezidierter zu diesen Jugendarbeiten geäußert hat oder sie auch verschwiegen hat. Für mich ist eigentlich an dieser Debatte am meisten erschreckend, wer da alles mitzieht und wie man dieser Aufregung, dieser Empörungskampagne folgt und nicht was dagegen setzt. Und mich interessiert aber ehrlich gesagt eher die wissenschaftliche Seite der Debatte und die Einflussnahme, die zunehmend auf die Wissenschaft ausgeübt wird. Es gibt Klagedrohungen gegen fundierte, missliebige Publikationen oder auch gegen Aussagen. Wir beobachten auch, dass auch renommierte WissenschaftlerInnen sich im rechten Spektrum zunehmend präsentieren, ihre Werke dort präsentieren. Und dass sie auf dem Buchmarkt auch ihre Werke publizieren, zum Teil mit wissenschaftlich sehr unsoliden Vorgehensweisen, die erkennbar rechts sind. Und die wissenschaftliche Community müsste da sehr aufmerksam und sehr entschlossen dagegenhalten.
Lassen Sie uns doch vielleicht mal allgemein nachzeichnen, wie denn die Kommunikation verläuft. Also welche Medien werden benutzt, um eine bestimmte Art von Kinder- und Jugendliteratur zu pushen und andere zu bashen, die der neuen Rechten nicht in den Kram passt?
Also es gibt in der Zwischenzeit schon ein breites Netz an rechten Institutionen, die als Kommunikationskanäle dienen. Bekannt ist ja das Buchhaus Loschwitz zum Beispiel und bekannt ist der Antaios Verlag, den Sie auch schon genannt haben. Der Verleger ist Götz Kubitschek und um diese Personen wie Götz Kubitschek oder Susanne Dagen, die Buchhändlerin in Dresden, mit ihrer Buchhandlung, aber auch mit ihrer Literatursendung aufgeblättert, zugeschlagen mit rechten Lesen. Da hört man sozusagen schon den Duktus. Da werden eben literarische Sendungen gemacht, die aber gleichzeitig immer wieder als Sprachrohr für politische, dogmatische Propaganda verwendet werden. Es gibt eine ganze Menge Blogs auch und es gibt eine Menge andere Foren. Die möchte ich jetzt hier aber ehrlich gesagt gar nicht nennen. Man findet sie aber relativ leicht. Und das Problem ist auch, dass sie natürlich nicht in dicken Buchstaben drüber stehen haben, wir sind ein rechter Blog, sondern für jüngere Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer ist das zum Teil eben nicht einsichtig, in welchen Kontexten diese Sachen stehen und dass sie damit rechtes Gedankengut sich downloaden. Ja.
Wie gehen Sie denn an der Hochschule und in der Lehre mit solchen rechten Materialien um?
Man kann Studierende dafür nur sensibilisieren. Man muss versuchen, dass Studierende selbstständig recherchieren, lernen und sehr vorsichtig mit Materialien und solchen Texten umgehen. Aber die Rechte hat sich das sozusagen auf die Agenda geschrieben, im Bildungsbereich sehr aktiv zu werden. Und sie stellen in vielen Downloads kostenfrei Materialien zur Verfügung. Und dann tauchen eben diese Quellen auf in Hausarbeiten, in Schulstundenvorbereitungen und sowas. Das ist das eine. Das andere ist, man kann natürlich so operieren, dass man mit Texten arbeitet, die warnen vor Rechtsradikalismus oder die Geschichten erzählen über die Zeit des Nationalsozialismus. Das ist eine Schiene und die ist auch sicher richtig und wichtig. Ich habe aber die Erfahrung gemacht in meiner Lehre, dass ich dort mit Originaltexten aus dem NS arbeite, natürlich in einem kritischen, wissenschaftlich reflektierten Rahmen. Das heißt, es werden Texte vorgestellt wie der Hitlerjunge Quecks oder der Giftpilz, also ein abscheuliches antisemitisches Bilderbuch. Und das ist dann das erste Mal, dass Studierende konfrontiert werden mit der Sprache des NS, mit der Programmatik, mit der Art, wie diese Propaganda literarisch umgesetzt wird. Und meine Erfahrung ist die, dass das nochmal ganz andere Reflexionsprozesse in Gang setzt.
Jetzt wüsste ich gerne noch, Frau Röder, sprechen wir, weil wir nun mal in einer Sendung über Kinder- und Jugendliteratur reden, über ein Nischenthema oder welchen Stellenwert hat denn die Kinderliteratur und Jugendliteratur für die neue Rechte?
Die hat einen sehr großen Stellenwert. Es dient sozusagen nur als Tarnkappe. Es geht nicht wirklich um Literatur, sondern es geht unter dem Deckmantel literarischer Themen um die dezidierte Verbreitung von politischen Haltungen und Meinungen. Also zum Beispiel gibt es eben diesen Band Vorlesen und darin werden eben auch bedeutsame heutige Autorinnen und Autoren der Kinder- und Jugendliteratur vorgestellt, wie Gudrun Pausewang oder Andreas Steinhöfel. Wenn Sie dann auf diese Seiten blättern, dann lesen Sie voller Erstaunen als erstes, dass man von den Texten von Pausewang wie Die Wolke oder Die letzten Kinder von Schevenborn, also zwei sehr bekannte Titel von ihr, dass da eine ganze Generation traumatisiert worden ist. Und dann kommt ein völlig marginaler Titel von Pausewang. Das ist dann der Scheinversuch, sehr wohl auch Pausewang vorzustellen. Und das ist, guck mal an, dann ein Text über die Flucht der Familie nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder zweites Beispiel Steinhöfel, Mitte der Welt, ein Coming-out-Roman von ihm aus früheren Jahren. Da liest man, dass es in diesem Text ja nur um Homosexualität und psychische Störung ginge und dass man sowas ja wirklich nicht seinen Kindern empfehlen möchte. Und sie müssen natürlich literaturhistorisches Wissen haben und vorbereitet sein, um auch einschätzen zu können, wie ist das jetzt zu bewerten, was ich da lese.
Lassen Sie uns mal auf die andere Seite gucken, Frau Röder. Es gibt ja zahllose Kinder- und vor allem Jugendbücher, auch die von der Zeit des Nationalsozialismus oder auch den Gefahren rechter Ideologien von heute erzählen. Eignen sich diese Bücher denn als Warnungen und um zu sensibilisieren dafür, wie rechtsextreme Positionen entstehen können?
Ja, natürlich. Es gibt natürlich eine ganze Bibliothek an Literatur, die sich mit dem NS oder dem Holocaust und all diesen Verbrechen an der Menschheit auseinandergesetzt hat und darüber auch sehr bewegende und sehr historisch richtige und wichtige Themen erzählt. Aber es gibt natürlich auch in der heutigen Zeit Texte, die schon in der deutschen Geschichte einen Schritt weitergehen und zum Beispiel zeigen, wie ist denn die neue Rechte entstanden, wie ist sie herangewachsen, zum Beispiel nach 89, 90. Da würde ich gerne darauf verweisen, dass in diesem Kontext sehr viele Texte sehr authentisch, aber auch literarisch sehr anspruchsvoll erzählen, nicht nur aus der Zeit der DDR, sondern auch zum Teil über Generationen hinweg erzählen, wie NS-Traditionen weiterleben, züngeln und dann das Ganze umschlägt oder auch aufbricht über die Wende oder die sogenannte Wende. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und ist auch näher dran an jungen Leserinnen und Lesern heute, als wenn wir jetzt so weit zurück in die Geschichte gehen.
Haben Sie denn mal Beispiele dafür, wie Kinder- und Jugendbücher zugleich literarisch anspruchsvoll und auch inhaltlich nachvollziehbar über rechte Ideologien erzählen?
Ja, einen Titel würde ich gerne nennen, das ist von Manja Präkels, Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Das ist ein wirklich außergewöhnlich schöner Text, klingt ein bisschen seltsam, weil er sich mit Rechtsradikalismus auch 89, 90 beschäftigt. Erzählt wird von einer Kinderfreundschaft, von einer Familie und bei dieser Kinderfreundschaft mit diesem Oliver, von dem erzählt wird, zeigt sich, dass dieser Oliver sich immer weiter radikalisiert, immer weiter in eine Gewaltspirale gerät und dann wird in dieser Geschichte erzählt von rechtsradikalen Überfällen, sogar von Totschlag und man sieht, wie diese Protagonistin ins Straucheln gerät. Aber dieses Buch erzählt eben warm und eindrücklich und erschütternd und auf der anderen Seite eben auch mutmachend aus dieser deutsch-deutschen Geschichte und dieser Zeit.
Die Literaturwissenschaftlerin Caroline Röder über Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß von Manja Präkels und über die neue Rechte und ihren Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur.